ich habe so ganz viele Fotos geschossen und Yannick hat mir da sehr geholfen. Er hat nämlich die ganzen Schilder geschrieben. Und das waren schon eine ganze Menge Schilder, die geschrieben werden mussten. Und vielen Dank auch nochmal von unserer Seite aus, dass ihr uns Yannick für ein halbes Jahr lang ausgeliehen habt. Wir konnten ihn sehr gut gebrauchen. Kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Wäre das möglich? Irgendeiner, der irgendwo hier nah? Das wäre total lieb. Ich bekomme immer so schnell einen trockenen Mund. Und diese Fotos haben wir geschossen, ganz kurz bevor ich dann losgeflogen bin nach Deutschland. Und ja, ich habe den Gruß nicht einfach so als auf der Leinwand nur dabei, sondern auch als kleines Dankeschön. Nicht nur, dass ihr uns Yannick ausgeliehen habt, sondern auch, dass ihr schon so lange uns zur Seite steht und uns im Gebet unterstützt, auch finanziell unterstützt. Und vielen Dank für diese Verbindung, vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Und deswegen habe ich das auch nochmal als Foto mitgebracht. Vielleicht hat das ja hier Verwendung, findet ihr am Platz, wo ihr es aufhängen könnt. Signal. Und ja, als kleines Dankeschön. Und ich finde das auch so toll, ja, wir haben so ganz viele Fotos geschossen und ich habe mir gestern dann nochmal das Foto angeschaut, hier, was ihr hier sehen könnt, für euch hier die Gemeinde in Völklingen. Da habe ich gedacht, irgendwie, das Foto passt auch so ein bisschen zu euch, ja. Ich habe so ganz, ganz viele Fotos geschossen und dann stehen hier und da die Kinder dann ganz streng dann so da, ja. Und dann habe ich überlegt, das Foto irgendwie so eine Herzlichkeit, so eine Lockerheit auch einfach, das passt irgendwie auch zu euch. Obwohl die Kinder euch natürlich noch nicht so gut kennen, aber dennoch hat das irgendwie gepasst. Ja, okay, ich freue mich heute hier zu sein und ich habe eine ganze Menge mitgebracht und ich bin mal gespannt, wo wir dann irgendwo enden. Ich gebe im Vortrag immer sehr gerne ein Thema, das hilft mir dann auch so ein bisschen den roten Faden zu behalten und dieses Jahr soll das Thema sein, auf der Flucht in die Arme des Herrn und ihr werdet das feststellen, an vielen Stellen hier unter einem Vortrag hat der Vortrag einfach mit Flucht zu tun, das wird immer wieder auftauchen und ganz genau. Ich habe den Vortrag folgendermaßen aufgebaut. Ich möchte zunächst etwas berichten aus unserer Arbeit. Ich habe da ein paar Fotos mitgebracht. Würde ich euch gern zeigen, was so im letzten Jahr alles passiert ist. Oh. Wir haben uns sehr lieb, wie ihr sehen könnt. Ja, ich würde gern zunächst ein bisschen was berichten aus der Arbeit, was so im letzten Jahr alles passiert ist. Und dann möchte ich kurz was aus der Bibel vorlesen, eine Kurzpredigt zum Thema Flucht. Und dann habe ich ein Video mitgebracht. Yannick kann das bestätigen. Ich in meiner freien Zeit schneide ich sehr gerne Videos, verbringe ich viel Zeit mit. Und ich hoffe, dass ihr die Geduld heute Morgen hier habt, denn ihr müsst euch einige Videos anschauen. Ich habe insgesamt 4 Filme mitgebracht, die ich dann im Vortrag auch einbauen möchte. Und das ist ein Video über einen Jungen, der auch auf der Flucht war und dann einen Zufluchtsort dort in der Schule des Lichts gefunden hat. Dann möchte ich euch die Schule des Lichts vorstellen, was dort alles passiert ist im letzten Jahr. Und dann haben wir ein neues Spendenprojekt, 5000 Steine für Monopol. Wir möchten dort einen Kindergarten aufbauen neben der Schule. Das möchte ich euch gern auch vorstellen. Und dann als kleines Highlight dieses Morgens ein Video von der kleinen Josie. Sie ist 11 Jahre alt und hat im letzten Jahr ihre Patenschwester besucht, dort in Monopol. Und dann habe ich überlegt, wenn ich schon mal hier bin, obwohl schon so viele Menschen aus der Gemeinde hier, so viele Brüder und Schwestern eine Patenschaft übernommen haben, vielleicht kann ich es nochmal versuchen und euch ein weiteres Kind vorstellen. Und wäre schön, wenn aus der Gemeinde eine Privatperson, ein Ehepaar, eine Familie, wie auch immer, dort die Patenschaft übernehmen würde von der Hawa Jamal. Und dann ganz zum Schluss, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, möchte ich gerne darauf eingehen, was du persönlich tun kannst, neben den vielen Dingen, die du schon für uns getan hast. So, und dann kannst du vielleicht mal das Fotosprogramm öffnen, sodass ich euch mal ein bisschen was zeigen kann aus dem letzten Jahr. Hier, und ne, das Programm hier, Fotos. Siehst du? Ja, noch. Genau. Dann mal auf Play. Genau. Und ich habe euch meine Familie natürlich mitgebracht, aber hier nochmal im Maßstab 3:1. Ja, das ist meine kleine Familie. Und das Foto haben wir geschossen kurz vor dem ersten Geburtstag unseres Sohnes. Das war dann auch auf der Einladungskarte mit drauf. Und den Geburtstag konnten wir dann auch feiern mit ganz vielen Freunden und Bekannten aus der Nachbarschaft. Das war wirklich ein echt schöner Tag, den wir dort verbringen durften, um einfach auch mal Dankeschön zu sagen für alle unsere Freunde, die uns da geholfen haben. Und wie sieht unsere Arbeit aus? Was hat sich geändert so im letzten Jahr? Zum einen seht ihr hier eine Gruppe von Kindern, das sind Kinder aus dem Armenviertel, und wir haben quasi so eine Präventionsarbeit begonnen, dass wir geschaut haben, okay, wo kommen die Straßenkinder eigentlich her, die dort auf der Straße leben? Und dann sind wir immer wieder in zwei Armenviertel gelandet und haben dann mehr Kontakt mit den Familien aufgenommen, haben sie kennengelernt, haben die Probleme der Familie dann auch kennengelernt. Und dann haben wir begonnen mit einem Kindertreff. Ab und zu kommen diese Kinder vorbei und wir helfen ihnen auch im sozialen Bereich. Und meistens sieht das dann so aus, wenn sie dann bei uns vorbeikommen. Und dann gibt's erstmal so eine Zeit des Ankommens. Und dann kommen die Kinder vorbei und erzählen so aus ihrem Leben, was sie in ihren Familien so erlebt haben. Das konnten wir jetzt das einige Male so letztes Jahr organisieren, so ein Kindertreff. Und das sind dann große Kinder, kleine Kinder mit dabei. Viele von den Kindern sind auch mit dem Gottesdienst dabei. Hier seht ihr, da haben wir eine freie Spende bekommen im letzten Jahr. Dann durften wir dann vor dem Schuljahr Stifte, Hefte und Schultaschen verteilen. Und hier seht ihr auch wieder Kleiderspenden. Das tun wir immer noch sehr gern, dass wir Kleiderspenden verteilen und freuen uns über jeden Besucher und Mitarbeiter, der vorbeikommt mit einem Koffer voller Kleider, weil das oft auch fehlt und wir dann gern Kleidung verteilen können. Einen Schneider konnten wir dann auch einladen im letzten Jahr. Der kam dann vor dem neuen Schuljahr vorbei und dann hat er alle Kinder dort vermessen aus dem Armenviertel und hat dann Schuluniformen genäht, die wir dann verteilen konnten an die Kinder. Und man kann sich vorstellen, Kinder aus dem Armenviertel, also die Eltern betteln auf der Straße, haben kein eigenes Einkommen, können ihren Kindern oft keine Mahlzeiten stellen. Und dann ist es natürlich noch eine größere Herausforderung, dort Schuluniformen zu stellen. Und deswegen konnten wir das verteilen. Ja, gern verteilen wir auch T-Shirts, oft mit einem Bibelvers dann drauf. Ja. Und das ist das, was wir hauptsächlich dort machen. Das ist ein Bibelkurs, den habe ich euch mitgebracht. Denn bei uns im letzten Jahr konnten wir wöchentlich Kinder treffen, die vorbeikamen bei uns zu Hause. Und dann haben wir dieses Bibelkursheft durchgenommen oder zumindest damit angefangen. Das nennt sich Legetar Metasis. Das bedeutet so viel wie dem Herrn dienen. Ja, da Tenne Kiffel Mamari, also ungefähr auf dem Stand eines Viertklässlers ist dieser Kurs. Und das beginnt dann mit eine Einleitung, warum ist die Bibel so ein wundervolles Buch, so ein kostbares Geschenk für uns Menschen? Warum dürfen wir so glücklich sein, dass wir die Bibel haben, das Wort Gottes? Und das geht dann weiter mit einer Geschichte von einem Mädchen, die hat ganz lange darauf hingespart, ihre eigene Bibel besitzen zu dürfen. Und da wird dir gezeigt, wie die Bibel aufgebaut ist mit allem Alten und Neuen Testament, mit den Bibelbüchern. Und dann die Geschichte des Volkes Israel bis hin zum Herrn Jesus und warum der Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und da waren die Jungs vor allem sehr eifrig mit dabei, haben das ausgefüllt, die Bibelverse fleißig gelernt. Da gab es auch immer Tests nach den Lektionen, da waren sie ganz aktiv mit dabei. Wir haben das dann hier und da auch ein bisschen spielerisch gestaltet, dass sie dann dort die Bibelbücher eben in der richtigen Reihenfolge sortieren mussten. Und ja, ihr seht vielleicht schon auf dem Foto, wir haben alle so dasselbe an, ja, schickes Hemd und eine Anzugshose. Das konnten wir auch machen aufgrund einer Spende im letzten Jahr, dass die Kinder sich so für sonntags, für den Gottesdienst ganz besonders rausputzen können. Und das ist dann schon Samstagnachmittags, dass sie sich dann schon das Hemd dann waschen und bereitlegen und dann sonntags morgens dann begeistert bei uns an der Tür klopfen und dann gehen wir dann zusammen zum Gottesdienst. An Feiertagen sind wir hier und da dann auch mal im Freibad, um ihnen dort auch mal einen Ausflug zu ermöglichen. Sonntagsmorgens sieht das dann immer so aus. Ich bin auch total dankbar, dass Yannick das weitergemacht hat, denn ich bin jetzt schon über einen Monat in Deutschland und trotzdem konnten die Kinder dank Yannick dann jeden Morgen wieder in Gottesdienst, jeden Sonntagmorgen. Die Kinder kommen bei uns vorbei und dann nochmal zurück und dann fahren wir zusammen in die Stadt und dann gibt's dann erstmal ein leckeres Frühstück und dann geht's dann auf den Weg in den Gottesdienst. Ja. Und ja, das ist im Moment eine Gruppe von so 9-10 Jungs nur, 9-10 Jungs. Wir würden das auch noch viel lieber mit noch mehr Jungs machen, aber leider sind uns da ein bisschen die Hände gebunden, weil das von der Organisation nicht so einfach ist. Die Jungs sind auch hier und da ein bisschen wild und wir müssen durch die ganze Stadt, am Ende der Stadt ist dann die Gemeinde, wo wir hin dürfen. Und ja, uns blutet das auch das Herz, weil immer neue Kinder bei uns an der Tür klopfen. Hey Silas, wir wollen auch mit in den Gottesdienst, können wir nicht auch mitkommen? Aber uns fehlen da irgendwie auch so die Mitarbeiter, die das so mitkoordinieren. Und im Moment ist uns nur möglich, das mit diesen Jungs zu tun. Ja, und während wir morgens dann mit den Kindern aus dem Armenviertel im Gottesdienst sind, gibt's nachmittags gleich nochmal einen Gottesdienst für die Straßenkinder. Das sind jetzt sehr junge Straßenkinder, die dort auf der Straße leben. Und es gibt auch ältere, das sind jetzt junge Kriminelle, die auf der Straße leben. Die freuen sich auch, dass sie immer mit in den Gottesdienst kommen dürfen. Und sie freuen sich auch über Kleiderspenden, wie man es hier sehen kann. Also wir versuchen, wo es nur geht, dort Kleiderspenden zu verteilen. Ja, weil sich Straßenkinder ihr Essen auf der Straße erbetteln müssen. Oft finden sie das Essen in Mülltonnen oder von Restaurants bekommen sie die Reste. Das ist dann oft vergammelt, da sind Würmer drin und so weiter. Und deswegen versuchen wir halt, die Kinder so oft es geht einzuladen. Und jeden Monat kommen wir da auf einige hundert Essen, die wir dort den Straßenkindern ausgeben und den Kindern dort zur Verfügung stellen. Da freuen sie sich dann immer drüber. Na, kannst weitermachen. Ja, das ist das Krankenhaus. Ich hatte euch die Geschichte, glaube ich, mal erzählt, in dem ich meine Frau kennengelernt habe. Da sitzt gerade ein Straßenjunge und jetzt ist es wirklich bei allen Straßenkindern dort angekommen, dass wenn sie irgendwas haben, dass sie dann dort ins Krankenhaus kommen dürfen und einfach behandelt werden. Dann werden die Rechnungen so gesammelt und am Ende des Monats, wir wissen nie, wie viel das dann wird, dürfen wir das dann bezahlen. Das sind meistens so zwischen 500 und 800 Euro. Es kann aber auch mal mehr werden. Und wir haben kein festes Gehalt, keinen festen Spenderkreis, aber doch hat Gott das irgendwie immer so ermöglicht, dass wir das jeden Monat dort bezahlen konnten. Und es ist echt schlimm, ja, weil sonst haben die Straßenkinder dort niemanden können, in kein Krankenhaus. Oft ist es so, dass sie nachts von der Polizei verprügelt werden und dann schwer verletzt ins Krankenhaus kommen, dass sie Lebensmittelvergiftung haben, Malaria, Typhus und so weiter. Und da bieten sich dann auch Möglichkeiten, dass wir dass wir die Kinder dann auch mal stationär aufnehmen und dann mit ihnen ins Gespräch kommen, auch mit ihnen zusammen beten. Und hier besucht meine Frau gerade den 13-jährigen Kedus, der schwer krank ist und den wir schon seit mehreren Jahren betreuen. Wir verteilen auch gerne Bibeln an die Kinder, die lesen können, beispielsweise an die Kinder, die mit in Gottesdienst kommen, am Sonntag. Wir haben jetzt vor kurzem eine Spende erhalten mit über 200 Bibeln. Und da freuen sich die Kids, dass sie dann eine eigene Bibel haben dürfen. Hier und da geht das dann auch ein bisschen weit, also das habe ich vor ein paar Wochen erst geschossen, das Foto. Ja, das passiert dann, dass Kinder ihr Herz dem Herrn Jesus geben, was wunderschön ist, und sich dann bekehren. Und dann teilen sie die Begeisterung dann auf unterschiedlichen Wegen. Dieser Junge hat sich dann gerade beide Arme mal tätowiert, einmal mit einem großen Kreuz, wo Jesus drauf war. Und dann wollte sich dann noch Jesus Christus auf die andere Hand tätowieren. Hat das auch gemacht, leider mit einem Rechtschreibfehler drin, aber ja. Viele Kinder kommen gar nicht erst ins Krankenhaus, sondern die kommen dann direkt bei meiner Frau zu Hause vorbei, die im Moment auf unseren Sohn aufpasst, und lassen sich dann dort von ihr versorgen. Sie hat dann auch alles da. Das war ein 18-jähriger Junge. Auf dem Foto hat er nur noch knapp über 30 Kilogramm gewogen, habe ich auch in meinem Rundbrief drüber geschrieben. Und die Ärzte haben so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, wollten ihn noch nicht weiter behandeln, weil bei so armen Patienten ist das dann oft, oh, wir wollen nicht verantwortlich sein, wenn irgendwas passiert. Und wir haben ihn dann aufgenommen und ihm eine Wohnung gemietet, und jetzt geht's ihm auch wieder besser. Ja, wir bieten aber auch gerne eine Plattform für Menschen, die einfach mal vorbeikommen möchten, um sich unsere Arbeit anzuschauen, um mitzuhelfen. Einmal bieten wir die Möglichkeit von Volunteers, die kommen können, wie Yannick, das wisst ihr auch alle. Und im letzten Jahr waren dann auch einige Familien da, zum Beispiel Thomas Hamm mit seiner Familie. Und wir waren dann im staatlichen Krankenhaus. Und dort sieht man, dass wir haben ein bisschen was verteilt. Das ist auf der Säuglingsstation. Und es kommt vor, dass Frauen dort ihre Kinder zur Welt bringen und dann einfach abhauen, das Baby dann dort liegen lassen. Es kommt vor, dass Babys in Mülltonnen gefunden werden, ja, lebend oder tot. Und wenn sie noch leben, werden sie dort auf die Station gebracht. Aber es fehlt dort an allem. Deswegen freuen wir uns über jeden, der ein bisschen Geld übrig hat, vorbeikommt, dass wir dann dort ein paar Pampers vorbeibringen können, Decken und Babynahrung und sowas. Das war auf der Kinderstation, da kann man dann auch immer vorbei und den Kindern ein paar Geschenke mitbringen. Das ist auch ein anderer Teil unserer Arbeit, dass wir versuchen, Kinder, die gerade erst auf der Straße gelandet sind, so schnell es geht, wieder zurück in ihre Familien zu bringen. Und das war bei ihm so, der 8-jährige Ramadan, den konnten wir dann ganz schnell wieder zurückbringen zur Familie. Und das war eine andere Gruppe von Jugendlichen, die wir darauf vorbereiten konnten, zurück in ihre Familien zu gehen. Der größte Teil ist jetzt auch wieder zurück auf der Straße, das ist nie so einfach. Aber wir versuchen da einfach, dort ihnen eine Hilfe zu sein. Und das ist eine Familie aus dem Armenviertel. Je nachdem versuchen wir dann auch finanziell zu helfen, weil diese Frau keine Einkommensmöglichkeit hatte, konnten wir dann dort aufgrund einer Spende dann ein bisschen Material zur Verfügung stellen, sodass sie dann eine Arbeit beginnen konnte. Das Gleiche versuchen wir auch im kleineren Rahmen in Kenia und Uganda zu tun. Letztes Jahr war besonders schön, weil da konnte ich meine Familie mitnehmen. Das ist am Flughafen von Nairobi. Und das sieht sehr ähnlich aus. Oft ging das dann sehr früh morgens los, dass wir uns auf dem Weg in die Slums dort begeben haben. Und da waren wir beispielsweise im Slum Korogocho, das ist das kriminellste Slum dort in Nairobi, und durften dort unter den Familien sein. Hier, das ist unter Straßenkindern in der Stadt Kisumu am Victoriasee. Oft sieht es dann so aus, ja, dass wir dann einfach unter den Kindern dort sind und eine Gruppe, einfach nur zurück bitte. Und da sind dann andere Missionare mit dabei, ehemalige Abhängige. Und es ist einfach schön, dass man dann unter den Kindern auch einfach vom Herrn Jesus weitererzählen darf. Das wird organisiert von Dr. Klaus Richter. Das ist der Vorsitzende des Blauen Kreuzes hier in Deutschland. Er koordiniert und finanziert das Ganze dann immer. Das war in der illegalen Schnapsbrennerei. Oft sitzen wir dann zusammen, ähnlich wie hier jetzt, und wir versuchen ihnen dann ganz einfach und leicht verständlich zu zeigen, wie sie Schritt für Schritt den Weg aus der Sucht gehen können. Hier nochmal Straßenkinder aus Kisumu. Und gerade Straßenkinder oder Jugendliche von der Straße sind sehr offen für das Evangelium. Ja, sie kommen auf uns zu und fragen, hey, können wir noch eine Bibelarbeit machen? Wir haben noch ein paar Fragen zur Bibel. Und dann kommt es oft vor, dass wir uns so zusammensetzen und dann in der Bibel lesen. Ja, das war's. Jetzt kannst du ja die Präsentation einblenden. Vielen Dank. Und wie ich eben schon erwähnt habe, das Thema Flucht hat mich im letzten Jahr sehr bewegt und ich habe mir da einige Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich mich auch gefragt, was bedeutet es eigentlich, auf der Flucht zu sein? Gibt es nur diese körperliche Flucht? Ja, wir sind ja da sehr betroffen von als Deutschland, als Flüchtlingsland. Nummer eins, weit über 1 Million jetzt hier in Deutschland, habe ich gehört. Wir sind ja schon sehr betroffen, das beeinträchtigt ja auch schon unseren Alltag. Da habe ich überlegt, gibt es nur diese physische, diese körperliche Flucht? Oder gibt es nicht vielleicht noch eine viel dringendere Not, eine dringendere Flucht? Und zwar die Leute, die so innerlich auf der Flucht sind, die so seelisch auf der Flucht sind. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich überlegt, hey, lass mich doch mal in die Bibel schauen. Und dann habe ich es auch getan und habe dann ein paar Stellen gefunden zum Thema Flucht. Ich bin im Alten Testament gelandet, bei einer, eigentlich bei meiner Lieblingsperson aus dem Alten Testament, dem Mose. Und vielleicht macht jetzt bei euch Klick, der Mose war ja auch mal auf der Flucht. Aber auch, weil ihm jemand nach seinem Leben trachtete, nur hat er zuvor jemand anderen umgebracht. Und vielleicht können wir uns die Stellen mal durchlesen. Das könnt ihr jetzt mal abspielen auf iTunes und einfach mal eine Folie weiter. Ja, ich muss ein bisschen auf meine Stimme aufpassen, deswegen lassen wir uns das mal vorlesen. Ne, ziemlich weit rechts. Zwei weit, ja, da genau. Und dann die Präsentation wieder einblenden.
In der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Er aber sprach, »Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?« Da fürchtete sich Mose und sprach, »Wie ist das bekannt geworden?« Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter. Die kamen, Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, »Warum seid ihr heute so bald gekommen?« Sie sprachen, »Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe.« Er sprach zu seinen Töchtern, »Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen.« Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande.
Wir versuchen uns einfach mal für einen Moment in die Lage eines Flüchtlings zu versetzen, ja, wie er fühlt, wie er denkt, was ihn so bewegt. Und da finde ich, helfen uns diese Bibelstelle hier hilft uns da sehr weiter. Ja, wir finden einen Mose, der sowieso schon sehr verwirrt ist, weil er in einer Kultur groß geworden ist, in einer Umgebung, die eigentlich nicht seine Kultur ist, dort im Hause des Pharaos. Er ist sowieso schon sehr angeschlagen, kann man so sagen. Und dann passiert ihm dann dieses Doofe, dass er dann, jemanden dort umbringt. Und er begibt sich auf die Flucht. Und wir sehen hier, dass er quasi alles stehen und liegen lässt. Ich kann mir vorstellen, er ist einfach so schnell wie möglich nur raus aus Ägypten, einfach nur weg vom Pharao, weil der Pharao ihm nach dem Leben trachtete. Und dann macht er sich dort auf den Weg und weiß gar nicht, wohin es eigentlich gehen soll. Und dann kommt er dort in das Land Midian. Und das Interessante finde ich hier, dass Gott ihn wirklich dort an diesen Ort führt. Ja, er läuft einfach nur weg und nach einigen Tagen vermutlich kommt er dann dort in Midian an und dann finden ihn dort die Töchter Reguels. Und Reguel, das bedeutet so viel wie Gottesfreund. Ich habe das mal nachgeschlagen. Also er läuft einfach nur weg, irgendwohin, weiß nicht, wo es hingeht und Gott bringt ihn dort nach Midian, wo er auf einen Gottesfreund trifft. Und wie mag er dort ausgesehen haben, dieser Mose? Ja, auf der Flucht, wahrscheinlich zerzaustes Haar, durchgeschwitzt am Ende seiner Kräfte. Und die Leute dort werden ja auch gesehen haben in Midian, hey, oh, der kommt aber nicht aus der Gegend hier, ja? Der kommt irgendwie von weiter weg. Vielleicht hat man das gesehen, dass er aus Ägypten kam. Auf jeden Fall mögen sie gedacht haben, oh, der hat bestimmt was auf dem Kerbholz. Der hat bestimmt irgendwas getan und, sehen wir mal, besser vorsichtig. Aber nein, genau das Gegenteil. Denn wenn wir lesen, was hier Reguel macht, er nimmt ihn auf wie ein Familienmitglied, ja, wie einen guten Freund. Er bekommt nicht gesagt, hey, schlaf doch einfach mal in der Scheune in der Nacht, dann guckst du morgen, dass du einfach von hier wegkommst, so schnell wie möglich, damit wir nicht damit was zu tun haben mit dem, was du getan hast. Nein, er wird dort aufgenommen und das führt so weit, das geht so weit, diese Liebe, diese Gastfreundschaft, dass er ihm sogar seine eigene Tochter zur Frau gibt, die Zipporah. Und dann bekommen sie ihren ersten Sohn, den Gershom. Und das ist auch wieder so interessant, ja, die Bedeutung dieses Namens. Gershom bedeutet so viel wie Fremdling, vielleicht wie Flüchtling, fremd geworden in einem anderen Land. Das bedeutet Gershom. Das heißt, wir sehen, wie tief das noch so in dem Mose drin ist, dass ihn das Tag für Tag begleitet. Nein, ich bin hier nicht zu Hause. Nein, ich habe noch diese Schuld in mir. Und das führt so weit, dass er dann sogar seinem Sohn diesen Namen gibt, Gershom. Lesen wir doch mal, wie es weitergeht im 3. Kapitel, ab Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Merkt ihr, wie Mose hier versucht, sich zu integrieren in sein neues Umfeld? Ja, er beginnt dort die Tätigkeit als ein Schafhirte. Und jetzt überlegt man, er kommt aus dem Hause des Pharaos. Also diese Arbeit war total unter seiner Würde. Er hat dort nie Schafe gehütet, denke ich mal. Vielleicht wusste er auch gar nicht, wie es geht. Aber er versucht das hier so super toll zu machen. Ja, er kommt dort als ein Flüchtling an, versucht sich so richtig zu integrieren und führt die Schafe sogar ganz weit hinaus, über die Wüste hinaus, vermutlich um sie an richtig gute Weideplätze dort zu führen. Und dann kommt er vermutlich am Abend des Tages dann dort an, wieder ganz erschöpft, ja, einfach in Arbeitskleidung, will wahrscheinlich einfach nur eine Pause haben, ein bisschen ein Nickerchen machen oder sowas, kommt dann dort an. Und dann in diesem öden und einfachen Ort kreiert Gott dort einen Platz der Begegnung, ein Stück heiliges Land. Und ist euch aufgefallen, wie er das hier macht? Also Gott weiß ja ganz genau, wie er uns kriegen kann, ja? Und das merken wir auch in dieser Stelle. Hätte Gott den Mose direkt angesprochen, hey Mose, ich muss mal mit dir reden, ja? Komm mal her. Wäre Mose wahrscheinlich abgehauen. Ja, Mose ist ja von seinem Typ her, von seinem Charakter eher so ein Angsthase. Aber Gott schenkt dann die Situation, dass ein Busch anfängt zu brennen, der dann doch nicht verbrennt, also was ganz komisches dort, und dann wird Mose neugierig, schaut sich das an, und dann hat ihn Gott, ja, dann hat ihn Gott, und dann beginnt dann dort das Gespräch. Und dann reden die dort über einige Dinge, und mir geht's eigentlich um eine ganz besondere Stelle, die möchte ich euch jetzt vorlesen. Nachdem Gott ihm da ein bisschen gezeigt hat, was er so mit ihm vorhat, finden wir dann im 4. Kapitel, und Mose antwortete und sprach, ab Vers 1, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Ich finde diese Frage hier zunächst einmal echt richtig komisch, ja. Also, stellt euch mal vor, den Mose, der so ziemlich viel in sich drin hat, ganz verwirrt, er weiß nicht, wie seine Zukunft aussieht, wo es hingehen mag, und er hat noch diese Schuld in sich drin, und der will Gott wahrscheinlich echt ganz intensiv mal fragen, hey Gott, wie kriege ich diese Schuld wieder los oder was hast du mit mir vor? Und Gott beginnt dann ganz simpel, Mose, was hast du in deiner Hand? Und diese Frage ist eigentlich so eine gewaltige, riesige, wunderschöne Frage. Was hast du in deiner Hand? Was hat er denn in seiner Hand? Ja, ein Stock, ein Stab. Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er hat einen einfachen Hirtenstab in seiner Hand. Total der Alltagsgegenstand. Wahrscheinlich das alte, verkrüppelte Ding dort, eben was man so braucht als Hirte. Und dann steht er dort so mit seinem Hirtenstab und ist wahrscheinlich sogar ein bisschen peinlich, dass er sagt, gut, einen Hirtenstab habe ich in der Hand, ja. Aber Gott kommt es in dieser Situation darauf an, wie Mose ist und was er im Moment in der Hand hat. Wieso hat Gott ihn denn nicht 2, 3 Jahre früher gefragt? Ja, dort im Hause des Pharaos, wahrscheinlich Reichtum ohne Ende. Er hätte eine ganze Menge Dinge in der Hand dort gehabt, ja. Viel Zeit, viel Möglichkeiten auch. Aber nein, Gott fragt ihn hier quasi in einem unmöglichen Zustand. In diesem Zustand fragt er ihn, was hast du in deiner Hand? Und er sagt, einen Hirtenstab. Und wisst ihr, dieser Stab, der wurde später der Stab Gottes genannt. Das war der Stab, mit dem Gott seine Macht demonstrierte. Nicht nur vor Mose, nicht nur vor dem Volk Israel, nicht nur vor dem Volk Ägypten. Die ganze Welt, ja, wenn sie jetzt, jeder Mensch, der diese Stellen jetzt liest, was mit dem Stab passiert, was mit Mose passiert, der spürt, hey, Gott hat echt große Macht. Und das finde ich so wunderbar. Und er fragt ihn nicht, was willst du in der Zukunft mal in deiner Hand halten? Oder wie stellst du dir denn in Zukunft vor? Er fragt, was hast du jetzt in deiner Hand? Was ist das in deiner Hand? Und diesen Stab, den hat man sogar aufbewahrt als eine Reliquie quasi in der Bundeslade. Um diesen Stab noch den Kindeskindern der Israeliten zu zeigen, um zu zeigen, das hat Gott gemacht. So einen großen Gott haben wir. Und das finde ich einfach wunderbar. Und wenn man da mal weiterliest, dann wird das immer und immer spannender, was dort passiert. Aber Gott fragt, was hast du in deiner Hand? Ich kenne einige von euch ein bisschen besser, aber ich kenne euch nicht so gut, dass ich jetzt behaupten könnte, ich weiß, was ihr alle schon getan habt. Oder ich weiß auch nicht, was euch vielleicht angetan wurde. Vielleicht habt ihr auch irgendwas so in euch drin, was nicht wirklich raus darf, ja. Entweder was ihr getan habt, wovon besser keiner wissen sollte, oder was euch angetan wurde, was auch besser keiner wissen darf. Ich komme ja so ein bisschen auch in der Welt rum, also in der Welt ein bisschen in Afrika komme ich ja rum. Und ich merke das schon so in vielen deutschen Gemeinden, oder ist vielleicht generell ein Problem unserer Deutschen, dass wir so ziemlich wenig an unser Innerstes ranlassen wollen. Ja, also es dauert ziemlich lang, bis wir mal was erzählen, was vielleicht nicht gut ankommen könnte. Und ich habe neulich noch eine Predigt gehört, da hieß es, dass es ganz, ganz wenig richtige Seelsorger gibt hier in Deutschland. Also so richtig, richtige Seelsorger, ja. Und dass es auch ganz wenig nur machen wollen, so einen Job als Seelsorger. Aber weißt du, ähnlich ging es ja auch dem Mose. Er hat auch einiges getan und ihm wurde sicherlich auch einiges angetan. Aber er kommt dorthin und Gott fragt ihn, was hast du in deiner Hand? Und das fragt auch Gott dich, was hast du in deiner Hand? Was hast du jetzt in deiner Hand? Was hattest du gestern in deiner Hand? Was hattest du die letzte Woche über in deiner Hand? Was ist das, was vielleicht so ganz einfach erscheint? Ganz einfacher Gegenstand, so ein Alltagsgegenstand, wo du denkst, hey, was soll Gott daraus machen? Aber das möchte Gott haben. Das, was du jetzt in diesem Moment in deiner Hand hältst, das möchte Gott haben und daraus möchte er etwas Großartiges machen, ein Wunder tun. Dadurch möchte er seine Macht demonstrieren. Er möchte, dass du es ihm gibst, damit er es zu seiner Ehre einsetzen kann. Und das finde ich so schön, dass wir das wissen dürfen. Ja, habe mich oft gefragt, oh, hätte ich nicht doch studieren sollen, hätte ich nicht doch irgendwie nochmal Bibelschule oder nochmal in ein anderes Land oder sowas. Ja, das ist alles gut und schön, glaube ich. Aber Gott fragt dich jetzt und heute in diesem Moment, was hast du in deiner Hand? Und ich habe ja täglich mit Leuten zu tun auf der Flucht, auch auf der Straße, Jugendliche, die dort leben auf der Straße richtig, ihre Familien verlassen haben. Und ich frage mich dann oft, wie schlimm muss das bei ihnen zu Hause gewesen sein, dass sie sich so auf die Flucht begeben? Was müssen sie dort alles erlebt haben? Denn wenn sie die Alternative, die Straße, als ihr neues Leben dort bestimmen, hey Leute, es ist so hart, ey. Neulich hatten wir noch einen Jungen bei uns zu Hause, haben wir uns einige Tage um ihn gekümmert. 8-jähriger kleiner Junge, der wurde vergewaltigt auf der Straße. Was muss er mitgemacht haben, dass er dort flieht von seiner Familie, um dort auf der Straße zu leben? Kinder, die auf der Straße schlafen und schwer verletzt werden, Knochen gebrochen bekommen und dann ins Krankenhaus kommen. Was müssen sie erlebt haben? Wie sehr müssen sie auf der Flucht sein? Und wie ist das bei dir persönlich? Kannst du anderen Menschen einen Zufluchtsort bieten? Wie ist das in der Gemeinde hier? Ist diese Gemeinde ein Zufluchtsort für andere Menschen? Natürlich für diese vielen Flüchtlinge, die jetzt im Moment unterwegs sind, klar, aber auch für Leute, für Nachbarn, die wirklich auf der Flucht sind, aber man sieht es nicht direkt. Gibt es vielleicht sogar Leute hier in der Gemeinde, die auf der Flucht sind, aber ganz normal immer kommen? Und ich möchte euch gerne einen Film zeigen über einen Jungen aus Monopol. Sein Name ist Masai, er ist 15 Jahre alt und er ist auch geflohen vor einigen Dingen. Er hat auch viele schlimme Dinge erleben müssen. Und wundert euch nicht, da ist so eine richtig schöne Erzählerstimme im Hintergrund von Yannick, der hat uns da geholfen und hat es dann quasi gesprochen, damit wir das nicht alles durchlesen müssen. Und das als erster Film jetzt auf der Flucht von Masai.
Mein Name ist Masai Gasho, bin 15 Jahre alt. Ich wurde geboren in dem kleinen Dorf Monopol. In unserer Familie gibt es zwei Jungen und zwei Mädchen. Mein Vater war ein Tagelöhner. Meine Mutter arbeitete ebenfalls auf der Plantage. Ich durfte in einer liebevollen Familie aufwachsen. Monopol ist für uns und die Menschen, die hier leben, ein guter Ort. Es gibt in Monopol viele erfreuliche Dinge. Wir haben schöne Bäume, einen Fluss. Ich möchte euch sagen, dass Gott unsere Heimat wirklich sehr schön erschaffen hat. Ein großer Wunsch für meine Mitmenschen in Monopol ist es, dass sie eines Tages ein besseres Leben haben können. Darüber hinaus, dass die Menschen hier sauberes Trinkwasser bekommen und auch eine medizinische Versorgung erhalten. In unserem Gebiet gibt es viele Menschen, die sehr anfällig für Krankheiten sind, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Es gab hier im Bezirk lange Zeit keine Schule und nur wenige Kinder konnten den langen Weg auf sich nehmen, um eine Schule zu besuchen. Doch weil für viele Kinder der Weg viel zu weit war, sind sie nicht in die Schule gegangen. Eines Tages hörten wir davon, dass eine Schule in unserem Dorf gebaut werden sollte. Durch die gemeinsame Arbeit von Äthiopiern und Europäern entstand so die 1-Euro-Schule. Als ich eingeschult wurde und das erste Mal die Schule betrat, gab es nur ein Gebäude mit 3 Räumen. In einem Raum war das Schulbüro, in dem nächsten der Kindergarten und im letzten Raum die 1. Klasse. Als ich in die Schule aufgenommen wurde, war ich sehr glücklich. Ich wusste nicht, wie es in der Schule sein mag und der Unterricht war völlig neu für mich. Die 1-Euro-Schule besuchte ich von der 1. bis zur 2. Klasse. Doch dann musste ich die Schule verlassen. Meine Mutter starb. Meine Mutter musste sterben, weil sich einige ihrer Mitarbeiter von der Plantage auf den Weg zu einem Geisterbeschwörer machten und sie ihren Tod erkauften. Als meine Mutter starb, war ich noch nicht so alt und deswegen wusste ich nicht, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte. Meine Mutter war für uns ein wundervoller Mensch. Sie liebte uns Kinder und sie nahm sich oft Zeit, um mit uns zu spielen. Deswegen denke ich immer an meine Mama. Weil mein Vater sich nicht um uns kümmern konnte, hat er uns Kinder zu seinen Verwandten geschickt. Getrennt von meinen Geschwistern zu leben, ist schrecklich. Und wenn überhaupt, dann sehen wir uns höchstens mal in den Schulferien. Ich wurde zu meiner Tante geschickt. Meine Tante lebt in der Hauptstadt Addis Abeba. Als ich in Addis Abeba ankam, besuchte ich direkt wieder die Schule. Ich wurde in die vierte Klasse eingeschult. Die Schule hat viel Spaß gemacht. Doch in der Familie meiner Tante bekam ich große Probleme. Meine Tante war immer gut zu mir, doch ihre Kinder haben mir das Leben schwer gemacht. Sie mochten mich nicht. Und ich musste immer damit rechnen, von ihnen geschlagen zu werden. Als ich dort gelebt habe und die Kinder mich schlecht behandelten, so wollte ich dennoch meiner Tante nichts davon erzählen, weil das sicherlich das Verhältnis der Familie zerstört hätte. Anstatt der ganzen Familie zu schädigen, entschied ich mich dafür, nichts zu sagen und die Schläge und Beleidigungen auf mich zu nehmen. Bis heute habe ich meiner Familie nichts darüber erzählt. Ich hatte immer den großen Wunsch, nach Monopol zurückkehren zu können. Um zurück nach Monopol zu können, gab es jedoch für mich nur eine Möglichkeit, und zwar aus Addis Abeba zu verschwinden. Es war ein schulfreier Tag und ich wachte ganz normal auf und frühstückte etwas. Meine Nichte und mein Neffe wollten mich wieder so behandeln, wie sie es die ganze Zeit über getan haben. Ich hatte Angst, einfach zu verschwinden. Doch ich ging einfach zur Tür hinaus und machte mich auf den Weg. Ich bin einfach irgendwie losgegangen und wusste nicht wohin. Ich legte eine Strecke von 33 Kilometern zu Fuß zurück und erreichte eine Stadt namens Duken. Es war 8 Uhr abends. Ich war hungrig und müde. Doch Gott war an diesem Tag mit mir, weil er mir eine Person in Duken geschenkt hat, die mir half und mir viel Gutes tat. Er hat mich bei sich zu Hause aufgenommen, mir einen Schlafplatz gegeben und gab mir am nächsten Morgen das Geld für den Bus, sodass ich mich auf den Weg zu Silas nach Nazareth machen konnte. Nachdem ich dann Silas in Nazareth traf, erzählte ich ihm, dass ich wieder zurück nach Monopol wollte. Er versprach mir zu helfen, um mich wieder zurück nach Monopol zu bringen. Ich war einfach nur glücklich. Und so bin ich wieder zurück nach Monopol gekommen. Ich bin so froh, nun wieder in Monopol leben zu dürfen. Ich bin jetzt ein Schüler der 7. Klasse. Aus der 1-Euro-Schule wurde nun die Schule des Lichts. In der Schule des Lichts haben wir einen Unterricht von der 1. bis zur 8. Klasse. Doch wir machen uns große Sorgen, weil es nicht genügend Klassenräume und damit vermutlich auch keine Klassen 9 und 10 geben wird. Es wird unmöglich für die vielen Schüler sein, in die nächste Stadt nach Nazareth zu gehen, um dort in der 9. Klasse weiterzulernen. Die Eltern hier sind einfach zu arm. Und es wäre toll, wenn es hier eine 9. Klasse geben würde. Die Schule ist für mich wie eine zweite Familie. Meine Schulfreunde sehe ich wie meine Brüder. Und meine Lehrer, weil sie uns über den Unterricht hinaus so sehr helfen, wie Väter und Mütter. An einer Schule zu lernen, hat einen großen Platz in meinem Leben, weil es mir in der Zukunft nur besser gehen kann, wenn ich eine gute Schulausbildung habe. Ich kann es nur durch Bildung aus der Armut schaffen. In der Zukunft, wenn es mir besser geht, so möchte ich meiner Familie helfen können. Darüber hinaus würde ich mich freuen, auch anderen Menschen helfen zu können. Weil ich aufgrund der Unterstützung anderer lernen darf, wird von mir erwartet, dass ich später auch meinen Mitmenschen helfe. Damit ich ein guter Schüler sein kann, unterstütze ich meine Patenfamilie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Durch ihre Briefe ermutigen sie mich, fleißig für die Schule zu lernen. Weil sie mir zur Seite stehen, bin ich ein guter Schüler. Wenn mir meine Patenfamilie einen Brief schreibt, so freue ich mich sehr. Sie wohnen so weit weg und doch machen sie sich die Mühe, mir zuliebe einen Brief zu schreiben. Sie möchten, dass ich fröhlich bin und in Frieden lebe. Ich würde es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie mir jede Woche einen Brief schreiben würden. Ich bin immer aufgeregt, von ihnen zu hören. Für mich sind meine Paten eigentlich wie meine eigenen Eltern. Ich weiß, dass ich für sie wie ihr leibliches Kind bin. Und deswegen helfen sie mir. Ich habe sie wirklich sehr lieb. Es soll ihnen nie etwas zustößen. Möge Gott sie segnen. Ich möchte euch Deutschen, weil ihr uns helft, von Herzen danken. Möge Gott immer mit euch sein. Ich freue mich sehr über eure Hilfe. Wir danken euch sehr.
Ja, so viel aus dem Leben von Masai. Vielen Dank, Yannick. Hat schon gut Amharisch gelernt, ne, der Yannick? Ja. Präsentation müsste ganz unten rechts, ganz rechts, genau dort, ja. Dankeschön. Ja, so viel von Masai. Ich habe ja auch mal ein FSJ gemacht, dort an der Schule des Lichts war ich damals und ich habe so ein bisschen die Sprache auch lernen dürfen und habe dann dort unterrichtet als Klassenlehrer, Sport, Englisch und Sachunterricht. Das habe ich auch schon mal berichtet hier, kurz nach dem Jahr. Und Masai, das war damals ein Schüler in meiner Klasse, das war die zweite Klasse und er war immer so einer der besten Schüler. Und das war nur ein paar Wochen, bevor ich dann zurück nach Deutschland musste, dass sich seine Mutter das Leben genommen hat. Und das war ganz hart, das hat die Mutter vor den Augen ihrer Kinder getan und da wurde die ganze Familie quasi zerstört und der Vater hat den Verstand verloren, hat seine Kinder dann ganz weit verteilt übers Land zu entfernten Verwandten und er konnte wieder zurück. Und seitdem hat er sich immer gewünscht, dass er bei uns mit in der Familie leben darf, das war aber leider nicht möglich. Und jetzt ist er aber ganz oft an den Wochenenden mal da, in den Ferien kommt er oft vorbei. Und ich merke mich, wenn ich mich mit ihm beschäftige, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann habe ich auch diese Sicherheit oder diesen tiefen Glauben, dass Gott etwas ganz Großartiges aus seinem Leben machen wird. Weil er auch so ein ganz besonderer Junge ist, ein ganz intelligenter Junge. Und ich habe auch mit ihm diese Bibelstellen durchgenommen und habe ihm auch gezeigt, hey, es kommt darauf an, was du jetzt in deiner Hand hast. Und er lernt jetzt wieder sehr frei dort an der Schule, hat es aber immer noch nicht leicht. Neulich hat er mir noch geschrieben, hey Silas, ich sehne mich danach, endlich erwachsen zu sein, weil ich so eine schlimme Kindheit habe. Und ich denke aber, dass Gott etwas ganz Großartiges aus seinem Leben machen wird. Er ist auch oft bei uns zu Hause, kümmert sich dann auch um Nati und wir haben da immer eine ganz schöne Zeit. Okay, im zweiten Teil möchte ich gerne darauf eingehen, was Masai in seinem Video erwähnt hat. Zum einen hat er davon gesprochen, dass er sagte, hey, die Schule, ja, das ist jetzt wie eine zweite Familie für mich. Meine Lehrer, das sind wie Eltern für mich, meine Mitschüler, das sind wie Geschwister für mich. Und da lassen wir uns doch mal kurz noch ein paar Fotos anschauen über die Schule. Die Schule des Lichts, ja, und vielleicht sieht man das auf dem Foto, die Kinder in ihren neuen Schuluniformen, sie strahlen förmlich dort in ihren neuen Schuluniformen. Lange Zeit konnten wir den Kindern keine Uniform nähen lassen, weil wir keine Spenden hatten oder wenig Spenden, wenig Finanzen. Und das haben sich die Kinder aber so gewünscht, dass sie dann im letzten Jahr ihre Paten angeschrieben haben und wir haben einige Gemeinden gefragt. Und das war so wunderbar. Wir konnten nicht nur für die Patenkinder, sondern für alle Schüler bei uns in der Schule neue Schuluniformen nähen lassen und es sind insgesamt über 15.000 Euro zusammengekommen. Und das ist einfach ein richtig großer Segen gewesen für uns, für die Kinder vor allem, die sich so sehr darüber gefreut haben. In diesem Sinne nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, auch dass ihr uns geholfen habt. Ich habe die Uniform hinten auch mal hingelegt, kann man sich gleich anschauen. Die Kinder haben das so entschieden, dass die Uniform so aussehen soll. Sie haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, hey, die muss unbedingt so eine strahlende Farbe haben, damit schon von Weitem die Menschen erkennen, ich bin eine Schülerin, ich bin ein Schüler der Schule des Lichts. Okay, ganz kurz möchte ich jetzt noch auf die Schule des Lichts eingehen, nicht so sehr auf den Unterricht, der ist hier und da schon sehr ähnlich auch wie der Unterricht bei uns hier in Deutschland, also von den Fächern her zumindest. Nur müssen dort die Kinder schon vom ersten Schuljahr an drei Sprachen lernen, Amharisch, das ist die Amtssprache, Oromifa, die Stammessprache und auch Englisch. Ich möchte euch gerne berichten, was so drumherum passiert, um die Schule herum. Zunächst mal haben sich die älteren Mädchen zusammengetan und haben überlegt, hey, wir brauchen mal eine AG, wir brauchen mal so eine eigene Gruppe, wo die Jungs nicht rein dürfen. Ja, und dann hat sich dann der Girls Club gegründet. Da sind nur Mädchen dabei und die unterhalten sich dann nach dem Unterricht so über Mädchenthemen, stricken und häkeln und verkaufen dann diese Dinge dann auf Schulveranstaltungen. Und das entstand so aus ihren Ideen. Dann gibt's sowas wie einen Sportverein, einen Sports Club. Da sind vor allem, also überwiegend Jungs mit dabei, aber auch ein paar Mädels. Wir wollten auch mal ein paar andere Sportarten vorstellen, aber das Interesse ist nach wie vor einfach nur bei Fußball. Deswegen wird dort nur Fußball gespielt und sie treten auch gegen andere Schulen an. Natürlich ist unsere Schule da immer ganz oben mit dabei. Das ist mein Lieblingsclub, ja, der Charity Club oder Wohltätigkeitsclub, wie auch immer. Und zwar kam die Idee auch von einigen Schülerinnen, die haben überlegt, hey, wir werden ja so viel unterstützt, vor allem überwiegend aus Deutschland, durch die Patenschaften und durch die Spenden und durch die Schule. Wir können doch selbst auch mal was tun. Und jetzt ist es so, dass die Kinder, die ihr hier seht, die sammeln wöchentlich einen kleinen Geldbetrag ein. Das sind nur Centbeträge. Und wenn dann mal eine Schülerin krank ist und mit Malaria zu Hause ist und nicht in die Schule kann, dann kaufen sie von dem Geld ein bisschen Cola und Brötchen und bringen das vorbei und kümmern sich dann so ganz lieb um die Mitschülerin. Und diese Idee ist von den Schülern entstanden und wird auch so ganz gut umgesetzt. Es gibt einen Mini-Media-Club, die kümmern sich um das Schülerradio in der großen Pause oder um Ankündigen und so weiter. Dann gibt es einen Wissenschaftsclub. Und ja, die bauen dann hier und da ein Experiment auf dem Schulhof nach, ist auch ganz spannend. Ist auch eine super Sache hier, der Student Saving Club oder sowas wie der Sparclub. Ja, wir haben jedem Schüler bei uns an der Schule die Möglichkeit gegeben, dass sie ein eigenes Sparbuch haben dürfen, weil es hat jetzt dort in der Nähe eine Bankfiliale aufgemacht. Und sie können jetzt kleine Geldbeträge ansparen und dann haben sie dann später vielleicht was fürs Studium oder so. Dann gibt's noch den Red Cross and HIV Club, sowas wie gesund, die kümmern sich über Themen der Gesundheit. Oft haben sie auch dann Theaterstücke, um den Dorfbewohnern zu zeigen, warum müsst ihr euch die Hände waschen, wie schützt ihr euch vor Malaria und solche Themen. Ist auch ganz interessant. Das ist sowas wie Greenpeace vielleicht, ja, Environmental Protection Club. Sie kümmern sich so um die Umwelt oder sollten es eigentlich tun. Sie sind noch ein bisschen auf dem Weg, sich dort zu finden. Sie erinnern sich gegenseitig, dass man keinen Müll auf dem Schulhof liegen lässt und so Sachen. Ja, sie wollten nicht, dass ich das Foto so schieße wie bei den anderen. Sie wollten, dass ich das genauso mache, wie sie sich immer dort treffen. Das ist die Schülervertretung und das Students Parliament. Ganz vorne seht ihr ja die beiden Schülersprecherinnen, die sich dann vorne hingesetzt haben. Und dahinter dann die Klassensprecher der einzelnen Stufen, der einzelnen Klassen. Und sie diskutieren dort Themen, die die Schüler so bewegen und haben dort auch eine gewisse Mitsprache. Ja, das, was wir mit den Schülern jetzt im letzten Jahr begonnen haben, da haben wir mit den Eltern der Schüler schon ein paar Jahre vorher begonnen, genauer gesagt 2 Jahre vorher. Und zwar haben wir dann motivierte Einkommenstrainer dort nach Monopol geschickt. Die haben alle Eltern getroffen und haben gesagt, Leute, ihr müsst anfangen, Geld anzusparen. Und dann waren sie erst so, aber wie sollen wir das denn machen? Wir arbeiten doch selbst wie Sklaven hier auf der Plantage, wir haben doch kein Geld. Und dann hat dieser Einkommenstrainer mal gesagt, pass auf, aber wenn ihr nur einen Kaffee weniger am Tag trinkt, dann habt ihr in der Woche so einen Betrag angespart und im Monat und im Jahr. Und wenn ihr euch dann noch in Gruppen zusammentut, und dann waren die so begeistert, die haben direkt Gruppen gegründet. Mittlerweile gibt's 35 Gruppen. In jeder Gruppe sind zwischen 8 und 12 Eltern. Und ihr müsst euch mal vorstellen, in diesen 2 Jahren haben diese 35 Gruppen mehr als 10.000 Euro gespart. Und das sind Familien, die täglich kein Geld haben, um ihren Kindern 2-3 Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Aber sie haben halt überlegt, ich verzichte auf etwas und spare das Geld an. Und die erste Gruppe hat nun vor ein paar Wochen hier oben ein kleines Geschäft aufgemacht. Sie verkaufen dort Getränke und Waschmittel und Alltagsgegenstände, um dann ein zusätzliches Einkommen zu haben. Eine andere Gruppe aus Monopol, die haben sich 6 Schafe gekauft und haben mit einer Schafzucht begonnen. Also so von dem Geld, was sie selbst angespart haben, realisieren sie jetzt Projekte und das finde ich einfach eine super Sache. Nochmal ganz kurz die Schule des Lichts in Zahlen. Wir haben jetzt 556 Schüler, also es ist nicht mehr nur noch das kleine Schulprojekt dort in Monopol, es geht wirklich weiter. Wir haben einen kleinen Kindergarten bei uns auf dem Projekt und dann eine Klasse 1 bis zur Klasse 8. 35 Spargruppen, 9 verschiedene Clubs und von diesen 556 Schülern haben bisher 207 Schüler eine Patenfamilie, einen Paten. Das ist schon mal toll, dass wir so viele Paten gefunden haben. Gleichzeitig ist natürlich noch mehr Luft nach oben, denn mehr als die Hälfte haben noch keinen Paten. Schauen wir uns die Schule noch kurz an. So sieht's aus. Das ist ein ziemlich aktuelles Google Earth Foto in der Mitte der Schulhof. Dann ist hier Klasse 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist unser Kindergarten, hier ist so ein Bereich für die Lehrer, der Schulleiter sitzt dort. Und Masai hat das angesprochen in dem Video, in dem Film, dass die Schüler vor allem der älteren Klassenstufen jetzt ziemlich große Sorgen haben. Weil ich habe das ja eben mit euch durchgezählt, es gibt nicht genügend Klassenzimmer. Und eigentlich wäre das Schulprojekt jetzt abgeschlossen. Also nach der 8. Klasse hat man in Äthiopien keinen wirklichen Schulabschluss. Würde bedeuten, dass die Kinder dann nach der 8. auch auf der Farm arbeiten müssten, auf der Plantage. Und das wäre natürlich echt sehr traurig. Aber uns sind da die Hände gebunden, weil wir nicht genügend Finanzen haben und nicht genug Platz, um dort weiterzubauen. Da haben die Kinder jetzt wirklich sehr große Sorgen. Das zweite Problem ist, dass die letzten Jahre über immer mal wieder die Regierung vorbeikam, sich das angeschaut hat, wie wir die Schule dort leiten. Und sie haben gesagt, Leute, passt auf, ihr verstoßt gegen den Standard hier in Äthiopien. Denn ihr habt auf dem gleichen Gelände einen Kindergarten und eine weiterführende Schule und das ist laut äthiopischen Richtlinien nicht erlaubt. Und wir haben dann die letzten Jahre über da mal so provisorischen Zaun rumgezogen, aber da haben sie sich nicht von besänftigen lassen. Und jetzt haben sie sogar gesagt, dass unsere Schullizenz auf dem Spiel steht, wenn wir das nicht ändern werden. Das sind die zwei sehr schlechten Nachrichten. Eine gute Nachricht ist, dass die Regierung uns ein riesiges Stück Land geschenkt hat. Das hat sie uns zur Verfügung gestellt. Man sieht das auch schon hier, weil wir das provisorisch eingezäunt haben. Das ist hier die Verlängerung der Schule bis hier ans Dorf. Da grenzt das an und dann geht es da oben zurück. Und dieses riesige Stück Land haben wir jetzt bekommen. Und jetzt sammeln ganz viele Jungscha-Gruppen in Deutschland, über 100 Gruppen, sammeln jetzt Geld, damit dort ein Wasserprojekt realisiert werden kann. Wir wollen dort Wasser filtern, sodass die Menschen dort sauberes Trinkwasser haben. Und da sind jetzt viele Kinder in der Gemeinde mit dabei, dass sie auf Märkten verkaufen und Weihnachtsmärkten und in der Gemeinde Dinge machen, Sponsorenlauf und so weiter. Aber gleichzeitig muss es auch weitergehen mit dem Kindergarten. Deswegen folgender Plan. Wir möchten gern den Kindergarten hier aus diesem Gelände rausnehmen, hier einen neuen Kindergarten aufbauen mit zwei Schulgebäuden, mit zwei Kindergartengebäuden und einer Toilettenanlage. Da kommt dann eine richtige Mauer drumherum, ein eigener Eingang, sodass wir dann dort quasi einen Kindergarten aufbauen und dann hätten wir wieder 4 Klassenzimmer zur Verfügung, sodass wir dann dort auf dem Gelände eine 9., 10., 11. und 12. Klasse anbieten können. Und so ist ein Projekt entstanden, das Projekt 5.000 Steine für Monopol, haben wir uns überlegt, wir brauchen 50.000 Euro, um das Projekt zu realisieren. Und dann haben wir überlegt, 50.000 Euro, das bedeutet 5.000 Steine und jeder Stein kostet 10 Euro. Und dann haben wir einen Flyer entworfen, 5.000 Steine für Monopol, einen Kindergarten für Monopol. Dort wollen wir einen Kindergarten bauen für bis zu 240 Kinder. Wir können noch mehr Kinder aufnehmen, noch mehr Kinder würden dann unter unseren Einfluss kommen und gleichzeitig können die Kinder dort weiter zur Schule gehen. Man kann sich den Flyer sehr gern mitnehmen, ich habe die vorne mal ausgelegt. Man kann sich Steine von seinem Konto einziehen lassen, man kann was überweisen, auch mehr als 10 Euro freuen wir uns natürlich, damit es dort weitergehen kann. Ja, und damit ich nicht nur so viel erzähle, können wir uns noch ein zweites Video anschauen, wo die älteren Schüler gesagt haben, okay, nicht nur für uns, sondern auch für unsere kleineren Geschwister möchten wir auch noch ein Wörtchen mitreden.
ሰዎችን እንድረዳ ያደርገኛል ለምሳሌ አሁን ይሄ ትምርት ቤት በርዳታ ነው አሁን እኔም አሁን እንደዛ አድርጌ ሌላ በጎ አድራጎት ለመስራት ስለምፈልግ ከዚህ ትምርት ቤት በጣም ብዙ ነገር ተማርኩ ለኔ ትምርት ነው ማለት ትልቅ ነገር ነው ባይሩ በቃ የምንችል ስራ መስራት አዋራ ላይ ይጫወታሉ ምንም አያውቁም በቃ ይሄዱን እንዳለ ሰው ይረብሻል እንደዛ ነው እቀታቸው በደንብ አይዳብርም
እዛ ሰፈሩ ነው ምንም ነገር አያርጉም ከሰው ጋር ይደባደባሉ በቃ እርስ በርስ እንትን ይባባላሉ ባይማሩ የነገ ህይወታቸው የተሻለ አይሆንም የተለያዩ ህፃናቶች ይኖራሉ እዚህ አካባቢ በብዛትም ህፃናቶች ስለሚኖሩ አሁን እዚህ አካባቢ በጣም ጥቂቶች እዚህ አካባቢ በጣም ስለሚበዙ እና አሁን ራሱ በረንብ ጥቂቶች በረንብ እንደዚህ ትምህርት ቤት አልገቡም እና ለዛ ነው አሁን አዲሱ ዩኬጂ ክፍል ያስፈለጋል ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ከመጀመሪያ መጀመር አለበት ካሁኑ ትምህርት ከተማሩ ለወደፊት ምንም የሚያስቸግራቸው ነገር የለም እነሱ ደግሞ አሁን ከእነሱ ውስጥ በጣም አድርገው ለሀገር ትልቅ ደረጃ የሚደርሱ ልጆች ይኖራሉ
Wie der Jesaja das am Anfang so schön passend gesagt hat, damit die Kinder dort nicht so dumm bleiben, wie sie sind, würden wir uns freuen, dort einen Kindergarten eröffnen zu dürfen. Habt ihr das ganz zum Schluss verstanden von dem Nati mit der Hand über dem Kopf? Das ging ein bisschen schnell vielleicht. Also viele Eltern wissen dort nicht das Alter ihrer Kinder. Sie wissen es vielleicht, das war vor oder nach der Regenzeit. Und deswegen muss man ja irgendwie einen Indikator haben, ab wann die Kinder in die Schule dürfen. Und deswegen wurde das so gemacht, wenn ein Kind mit der rechten Hand über dem Kopf das linke Ohrläppchen berühren konnte, wurde es aufgenommen. Ansonsten muss es dann noch ein Jahr warten. Und dieser Nati hat das so lange versucht, aber nie hinbekommen, dass er dann viel später eingeschult wurde, weil er einfach so klein war. Okay, jetzt wären wir auch schon am Ende eigentlich angelangt des Vortrags. Ich möchte noch zum Schluss eingehen auf die Patenschaft und wie eben schon angekündigt, da ich ja schon mal hier bin, habe ich überlegt, ein Kind kann ich quasi auch direkt hier lassen, also zumindest das Profil und es wäre wirklich schön, wenn sich vielleicht jemand aus der Gemeinde dazu bereit erklärt oder berufen fühlt, dann die Patenschaft zu übernehmen. Das ist die Hawa Jamal, sie ist aus einer muslimischen Familie, lernt schon seit einiger Zeit bei uns an der Schule. Und wisst ihr, als ich so zusammen mit Yannick die Vortragsreise vorbereitet habe, als wir die ganzen Schilder dort erstellt haben, die Fotos gemacht haben, die Videos gedreht haben, da waren wir auch sehr oft in Monopol in dem Dorf. Und dann haben die Lehrer sich auch bereit erklärt, dazu ein bisschen mitzuhelfen. Und sie wollten dann Briefe schreiben an die Gemeinden. Und ich habe ihnen dann die Liste ausgedruckt. Und sie haben dann quasi jeder Gemeinde einen Brief schreiben wollen. Und so kam es dann auch, dass ein Lehrer der Gemeinde hier in Völkling einen Brief geschrieben hat und den möchte ich euch gern noch vorlesen. Das ist einmal das Original zusammen mit der Übersetzung. Ein Foto ist auch noch mit dabei, aber das zeige ich euch jetzt nicht, das könnt ihr euch später dann anschauen. An die Gemeinde in Völkling. Dies soll ein Empfehlungsschreiben für meine Schülerin Hawa Jamal sein, auf dass ihr dieser Brief eine Hilfe sein mag. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Matthäus 19, Vers 14. Zu Beginn, geliebte Familie Gottes, möget ihr euch der Gnade und des Friedens unseres Gottes immer bewusst sein. Vielen Dank für die riesige Unterstützung, die ihr uns in unserer Schule in Monopol bisher habt zukommen lassen. Mein Dank für eure wunderbare Hilfe kommt von Herzen. Mein Name ist Belaine Dago und ich bin der Klassenlehrer der 5. Klasse. Ich unterrichte die Schulfächer Englisch und Amharisch. Sehr gern möchte ich euch etwas über meine Schülerin Hawa Jamal schreiben. Die Eltern von Hawa versuchen ihre Kinder mit der Arbeit als Tagelöhner auf der Plantage zu versorgen. Sie haben jedoch kein ausreichendes Einkommen, um die Familie auch nur mit dem Nötigsten zu versorgen. Geliebte Heilige im Herrn, über Silas möchte ich euch nun darum bitten, meiner Schülerin Hilfe zukommen zu lassen. Ich frage euch von Herzen und hoffe auf eure Hilfe. Möge Gott euch segnen, der Klassenlehrer der 5. Klasse, euer Lehrer Belaine Dago. Den Brief lasse ich dann auch sehr gerne zusammen mit dem Bild hier in der Gemeinde. Und um das mit der Hawa Jamal jetzt hier abzuschließen, habe ich überlegt, geben wir ihr auch noch eine Minute Zeit, dass sie sich vorstellen kann. Es ist, glaube ich, wirklich nur eine Minute lang, das Video, müssen wir mal schauen, damit ihr sie auch mal einfach sehen könnt.
አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነው።
ይወዳሉ። ወደፊት መሆን የምፈልገው ዶክተር እኔ ስሰር ካገኘው በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል።
Ja, genau. Ganz kurz einfach nur, dass ihr sie mal gesehen habt. Wie gesagt, hier ist das Profil drin. Man kann eine Patenschaft über den Patenschaftsflyer abschließen. Ich lege diese Mappe jetzt einfach mal für alle ganz gut sichtbar hier vorne hin und bitte darum, einfach die Freiheit zu haben, die Patenschaft zu übernehmen. Genau. Viele Kinder suchen noch einen Paten, aber das müsste ja möglich sein, oder? Schön. Okay, gut. Und jetzt, wie versprochen, das Highlight, das letzte Video von Josie aus Merseburg, das ist bei Leipzig, 11 Jahre alt, die ihre Patenschaft zum großen Teil selbst finanziert aus ihrem Taschengeld. Und sie ist so richtig begeistert von der Patenschaft und von der Freundschaft zu Rahel, ihrer Patenschwester. Und ihre Eltern sind so totale Äthiopien-Fans, ja, vor allem Monopol-Fans. Also sie waren schon ganz oft mit dabei, von Anfang an haben die Schule mit aufgebaut und sie hatten den großen Wunsch, wir möchten unserer Tochter, unseren Kindern einfach in unserer Erziehung was ganz Wertvolles mit auf den Weg geben. Die Freude, die es bereitet, zu teilen. Und das haben sie immer und immer versucht. Und dann ist das auch entstanden, dass sie dort nach Monopol durfte. Und ich finde das so wunderbar. Ja, wenn man das schon den Kindern zeigt im frühen Alter, ist es so schön, wenn wir etwas von den Gnadengaben, die wir hier als Christen in Deutschland so reichlich empfangen haben, anderen weitergeben dürfen. Genau. Und deswegen jetzt zum Abschluss noch den Film von Josie.
Als meine Eltern mich überrascht haben, wo sie mir gesagt haben, dass ich mit nach Monopol darf, habe ich mich riesig gefreut, weil ich mir das halt auch schon so gewünscht habe. Und dann fing ich halt immer an, abends, wo ich im Bett lag, halt daran zu denken, wie das dort sein wird. Ja, und ich wollte auch ganz, ganz doll nach Monopol, weil durch die Briefe, die ich an Rahel, also meine Patenschwester, gekriegt habe, habe ich halt auch gesehen, dass sie halt richtig nett ist und so. Da wollte ich halt sie unbedingt mal persönlich kennenlernen. Also wo ich Rahel dann das erste Mal gesehen habe, da war halt so, dass sie mich schon kannte und da dachte ich irgendwie gar nicht, dass es meine Brieffreundin war, weil ich halt immer nur Briefe geschrieben habe und dann habe ich gedacht, weil das ist ja echt Rahel. Und als sie mich gesehen hat, ist sie halt gleich auf mich zugerannt und dann bin ich halt auch losgerannt. Und als sie mich halt umarmt hat, da habe ich halt auch richtig gefühlt, dass sie mich so richtig liebt und dass sie halt sich so richtig freut, dass ich endlich da bin. Mir war das halt egal, dass halt ganz viele rumstanden, weil das eigentlich doof für mich ist, aber in dem Fall war es mir wirklich voll egal, weil ich wollte einfach nur zu ihr und wollte sie halt umarmen und ja, halt bei ihr sein. Und sie hat mich halt auch immer umarmt, dann hat sie auch mal kurz wieder die Hände losgelassen, hat ganz freudestrahlend Josie gesagt und dann hat sie mich wieder umarmt. Da wo wir uns gesehen haben, hat sie mich halt erstmal in ihr Haus gebracht, mir den Fernseher angemacht und mir von ihrer Nachbarin, die verkauft nämlich Cola, da hat sie mir erstmal eine Cola gebracht, also so richtig gastfreundlich. Und den nächsten Tag nach der Schule bin ich halt auch wieder mit zu ihr und dann habe ich halt ein bisschen bei den Hausarbeiten geholfen. Dann sind wir auch nochmal nach der Schule auf so einen Kletterbaum geklettert und haben uns dort halt so ein bisschen uns auf Englisch unterhalten. Und an einem Tag sind wir auch mal an den Fluss, der Abasch heißt, sind wir da hingegangen und sie hat dort gebadet und ich habe vom Strand aus halt zugeguckt und dann haben wir auch noch eine Schlammschlacht gemacht, das war auch witzig. Und am Sonntag sind wir halt zusammen in die Gemeinde gegangen und dort hat sie mich halt auch immer aufgenommen. Und dort hat sie mir halt immer gezeigt, was wir gerade machen und so. Und danach hat sie mich halt auch wieder, also sie hat mich so durch ihre Welt geführt sozusagen. Also in dem Unterricht war ich ja auch mit und da war es halt auch ein bisschen langweilig für mich, weil ich nichts verstanden habe und so. Und aber halt in Mathe konnte ich ein bisschen mitmachen, weil die halt auch die Ziffern hatten, die wir in Deutschland nehmen. Und in Musik, da hatten die auch manchmal solche Lieder, die wir haben, bloß halt auch amharisch. Und da konnte ich halt so ein bisschen mitsummen. Und ja, und es ging dann halt auch schnell vorbei. Und danach sind wir halt dann wieder zu ihr nach Hause gekommen. Die Schüler in Monopol haben eine Uniform an und und die bemalen, also eigentlich auch wie hier in Deutschland, malen die halt auch ein bisschen Bänke und so. Das Sport, da spielen die halt als, also da spielen die, glaube ich, fast jede Sportstunde Fußball. Und wenn ein Lehrer reinkommt, dann stehen halt immer alle Schüler auf. Als ich wieder fahren musste, hat Ariel halt geweint und da hatte ich halt so ein ganz besonderes Armband. Das habe ich ihr dann halt noch als Andenken geschenkt. Als sie weggefahren sind, sind die halt dann ganz traurig nach Hause gelaufen und ich war halt auch traurig. Unsere Freundschaft macht es irgendwie besonders, weil Rahel ist so richtig arm und die freut sich halt, wenn jetzt jemand mal sie besucht oder so. Und das ist für sie wie richtig dickes Weihnachten und so. Da freut sie sich halt richtig und mich freut es dann halt auch, wenn ich sehe, dass sie so glücklich ist und so. Ich finde es wichtig, dass man an die Leute denkt, weil es auch schon ein bisschen unfair ist, dass wir hier alles haben und dann immer noch mehr wollen und so und die haben gar nichts. Ich empfehle euch eine Patenschaft, weil das einfach nur schön ist, wenn man immer Briefe von denen bekommt und da steht halt auch drin, dass sie sich halt so freuen, dass sie jetzt einen Paten und so haben und mich nennt auch meine Patenschwester immer Schwesterherz und so. Und wenn man die halt auch besucht, dann freut die sich halt auch richtig und das ist einfach nur schön zuzusehen, wie glücklich die dann halt alle sind.
Tja, was hast du in deiner Hand? Was ist das, was du vielleicht denkst, okay, da kann Gott vielleicht gar nicht so großartig was draus machen, aber was hast du in deiner Hand? Und da möchte ich euch zunächst einmal danken, dass ihr das schon vor so vielen Jahren auch erkannt habt, dass es so viel bedeutet, wenn man einfach teilen darf. Und vielen herzlichen Dank für die Unterstützung der letzten Jahre. Und ich finde das wirklich sehr bewegend, dass Josie, die natürlich ein limitiertes Taschengeld bekommt, die gesagt hat, nein, mir bedeutet das mehr, das meiner Patenschwester zu geben. Und die hat dort einfach... Ja, so viel bekommt sie dort auch zurück, so ein großer Segen kann sie sein, aber empfängt sie natürlich auch einen großen Segen dadurch. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ich habe leider, also Geld habe ich nicht in der Hand, aber vielleicht ein bisschen Zeit. Dann sage ich, wunderbar, toll, Janik ist jetzt gerade zurück, wir brauchen einen nächsten Volontär für 3 Monate, 6 Monate, für 1 Jahr. Es gibt dort ein Gästehaus, da kann man sehr gut unterkommen. Und würden wir uns freuen, weil es so viel zu tun gibt, ja, die Kinder aus dem Armenviertel, mit dem Kindertreff und mit dem Gottesdienstbesuch, dann im Büro gibt es so viel zu tun, in der Schule, im Kinderheim, ist einfach so viel zu tun und da freuen wir uns über jeden, der sagt, ich habe ein bisschen Zeit in der Hand und möchte die dort nutzen, um dem Herrn dort in Äthiopien zu dienen. Vielleicht sagst du, oh, Zeit, ganz, ganz schlecht, ich bin so eingebunden, aber ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto. Da sage ich, wunderbar, das ist toll. Ja, wenn man Geld auf dem Konto hat und das weitergeben möchte oder einen Teil davon, dann seid ihr bei uns auch herzlich willkommen, das zu tun. Vielleicht bei dem 5000-Steine-Projekt. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich habe so ein bisschen Zeit übrig, nur ich habe ein bisschen Geld übrig. Ich habe ein bisschen Kapazität in meinen Gebeten frei. Da sage ich, wunderbar, ist die Patenschaft genau das Richtige. Das ist ein bisschen Geld monatlich. Das ist ein bisschen Zeit, die man investiert, um Briefe zu schreiben. Und es ist einfach für das Kind zu beten. Das ist auch so eine richtig tolle Sache. Und nicht nur Patenkinder, sondern auch viele Paten berichten davon, wie positiv das das Leben auch verändert hat, ja. Und ich kann das bestätigen, ja, dass einfach das Leben richtig einen Sinn macht, wenn man einfach auch viel weitergibt, ja, viel Zeit, auch einen Geldbetrag oder wie auch immer, wenn man einfach die Gnadengaben teilen darf. Vielleicht sagst du auch, nee, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, aber ich habe einen Facebook-Account. Da sage ich, wunderbar, man kann auch viele unserer Patenschaftsprofile einfach mal teilen und das einfach so publik machen, dass es dort Projekte gibt, die man unterstützen kann. Genau, ansonsten wäre ich jetzt hier soweit fertig. Vielen Dank für den zeitlichen Rahmen von 1,5 Stunden und Gottes Segen euch als Gemeinde.